würde gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Ja, Herr, wir preisen deinen heiligen Namen. Danke, dass du König bist, dass du Herr bist, dass du Heiland bist. Danke für diesen Gottesdienst, danke für die Gemeinschaft, danke auch für dein Wort und für dein Reden. Und ich bitte dich, dass du uns allen hilfst beim Hören mit den Ohren, dass du Kraft schenkst, aber dass du uns vor allem hilfst, mit dem Herzen zu hören. Bitte hilf mir beim Reden. Ja, bitte lass meine Worte deine Worte sein und wirke du dadurch, segne uns, richte uns aus auf dich. Danke, dass du da bist. Amen. Woran denkst du, wenn du das Wort Gesetz hörst? Also, musst dich anwarnen, kannst einmal für dich überlegen, woran denkst du, wenn du das Wort Gesetz hörst? Und dann die zweite Frage, woran denkst du, wenn du das Wort Gnade hörst? Gesetz und Gnade. Das sind doch eigentlich zwei Gegensätze, oder? Gesetz und Gnade, vor allem im christlichen Glauben. Gesetz auf der einen Seite und die Gnade auf der anderen Seite. Das hier, die Bibel, ist Gesetz. Also es gilt, was hier drin steht. So wie wenn man von einer anerkannten Persönlichkeit sagt, sein Wort ist Gesetz. Also da sagt keiner mehr was dagegen. Was er sagt, das stimmt und das wird gemacht. Die Bibel ist Gesetz, sie soll Gesetz sein. Aber in der Bibel geht es so sehr um Gnade. Es geht um ein Gesetz der Gnade. Was Gesetz ist, ist Gnade. Und schon Jesus hatte damit viel Auseinandersetzung mit seinen jüdischen Zeitgenossen. Sie bestanden auch darauf, dass das Wort Gottes Gesetz ist. Und das auch in einer bestimmten Art von Sinn, Gesetz. Jesus sagt ihnen, Matthäus 9, Vers 13, geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und so sagten die Christen, die Jesus-Nachfolger auch, ja, die Bibel ist Gesetz, wir müssen uns danach richten, aber worum es dabei vor allem geht, ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, die wir in Jesus empfangen haben. Und wir werden uns heute auch einen jüdischen Jesus-Nachfolger anschauen, der viel von dem Gesetz redet, aber dabei so sehr die Gnade vor Augen hat und es ihm auch dabei um die Gnade geht. Und was wir von ihm sehen, ist von Jakobus die Rede. Was wir von ihm sehen ist, oder was wir von ihm lernen wollen, ist, wir müssen die Bibel mit Gnade lesen, mit der Gnade im Fokus. Wenn wir Bibel lesen, müssen wir immer vor Augen halten, dass es dabei um Gnade geht. Wenn wir sie selber lesen und auch wenn wir sie sozusagen für andere lesen, benutze die Bibel mit der Gnade im Fokus, für dich und für andere. Darum soll es heute Morgen gehen. Und damit machen wir weiter in unserer Predigtreihe über die Bibel und darüber, was machen wir denn mit diesem Buch, was machen wir mit der Bibel. Wir sind da im vierten großen Teil, wo es um Sachen geht, die unser Herz betreffen beim Bibellesen. Und heute das ist so ein bisschen die Ergänzung von dem, was wir letzte Woche hatten. Es wird auch zum Teil wieder um gemeinschaftliches Lesen gehen und darum, was es eben heißt, die Bibel in unser Miteinander zu bringen. Und dabei soll uns eben immer bewusst sein, das Evangelium der Gnade ist die Mitte der Schrift. Und dann will ich uns drei Dinge aus dem Wort Gottes mitgeben. Das erste, handle mit der Gnade. Das zweite, liebe mit der Gnade. Und das dritte, lebe mit der Gnade. Und das Wort Gnade kommt zwar erst ganz am Ende, im letzten Bibeltext vor, aber ich glaube, dass es auch davor schon so sehr um Gnade geht. Und das werden wir jetzt dann auch im ersten Punkt sehen, wo Gottes Wort uns mitgibt, handle mit der Gnade. Und zwar fordert uns da Gott durch Jakobus dazu auf. Kapitel 1, Vers 21. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Also geht es direkt schon um Gnade. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, das eingepflanzte Wort, das ist die gute Nachricht von Jesus. Das wurde bei ihnen, bei denen, denen Jakobus schreibt, das wurde bei ihnen eingepflanzt und sie sollen es weiter aufnehmen, in sich aufnehmen, weil dieses Wort rettet. Es ist das Evangelium von der Gnade. Gnade ist immer ein unverdientes Geschenk. Und es ist ein Geschenk, dass Jesus uns teilhaben lässt an der Herrlichkeit Gottes und er uns nicht das gibt, was wir wegen unserer Sünde eigentlich verdient hätten. Also das ist hier die Grundlage, das Evangelium der Gnade. Und dann sollen sie dieses Wort aber nicht nur aufnehmen und hören, sondern sie sollen es auch tätig sein lassen. Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Also das Wort Gottes soll in einem tätig sein und man soll sich davon aktivieren lassen und es ausüben, ein Täter dieses Wortes sein. Und da eben auch wieder das Wort Gottes ausüben, dabei müssen wir beachten, die grundlegende Botschaft dieses Wortes, die grundlegende Botschaft der Bibel ist eben das, Gott gibt euch nicht das, was ihr wegen eurer Sünde eigentlich verdient hättet, den Tod, gerechte Strafe und Gottlosigkeit, sondern er gibt euch aus Gnade, dass ihr mit ihm und für ihn leben dürft. Das soll ausgeübt und ausgelebt werden. Was heißt das? Das heißt vor allem, wende dich ab von deiner Sünde und wende dich hin zu Gott. Bring ihm deine Sünde. Hab vor Augen, wie schlecht Sünde ist. Bereue sie. Und dann lass sie dir vergeben. Er ist gnädig und freundlich. Das hat er in Jesus getan und dir gezeigt. Lass dir den Heiligen Geist schenken und gib Gott dein Herz. Lebe mit ihm und frage immer zuerst, was willst du von mir, Herr? Was hast du mir zu sagen? Wie kann ich für dich leben? Weil er alles für mich gegeben hat und er es verdient, dass er mein Herr ist. Und dann sagt Jakobus weiter, wenn ihr dieses Wort Gottes von der Gnade nur irgendwie in euch habt, ihr es nur hört und ihr aber es nicht in euch wirken lasst, dann macht ihr euch etwas vor. Vers 23, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat zugleich vergessen, was für einer er ist oder was für einer er war. Also derjenige, der hier beschrieben wird, der denkt gar nicht wirklich über sich nach. Der lässt sich vielleicht nur mit Predigten und Bibelworten berieseln. Aber er benutzt die Worte Gottes nicht, um es wirklich auch auf sich zu beziehen. Er vergisst es, er beachtet gar nicht, was für einer er ist. Mit dem Wort Gottes hätte er die Möglichkeit zu sehen, wer er ist. Er könnte sehen, was Gott oder wo Gott an ihm Makel sieht und Fehler. Und er könnte sehen, was Gott aus ihm machen möchte. Er könnte sehen, wie Gott in ihm trotz seiner Sünde er schon das Bild seines herrlichen Sohnes Jesus sieht. Der Mensch, der hier beschrieben ist, der ist vielleicht schon aktiv, irgendwie aktiv auch im Glaubensleben, aktiv in der Gemeinde. Es geht nicht darum, generell ein Macher zu sein, auf keinen Fall passiv zu sein, aber man kann eben auch aktiv sein und trotzdem ist man kein Täter des Wortes von der Gnade. Ein Täter des Wortes von der Gnade ist man, wenn man damit anfängt, in seinem Leben aufzuräumen. Täter des Wortes von der Gnade ist man, wenn man sich in das Licht Gottes stellt und dort bleibt und dort aushält durch Gnade. Und dann ist man einer, der folgendermaßen beschrieben wird, Vers 25, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Also hier ist jetzt von einer anderen Person die Rede und hier ist jetzt auch von dem vollkommenen Gesetz der Freiheit die Rede. Und das meint wieder die gute Nachricht der Gnade, die wir durch Jesus haben. Das Evangelium als die Hauptbotschaft der Bibel, wovon alles andere abhängt. Und Jakobus nennt es das vollkommene Gesetz der Freiheit. Warum nennt er es so? Ich denke, weil Jesus Sachen gesagt hat, wie in Johannes 8, Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Also das, was Jesus uns sagt, es geht darum, darauf zu hören. Und das, was er uns gebracht hat, danach zu leben. Nicht nur diese Sachen zu hören und nicht nur sie mit dem Kopf zu bejahen, sondern es geht darum, danach das Leben auszurichten und dabei zu bleiben. Es geht darum, Sachen vor Gott zu bereinigen und sie zu verändern, so wie er es möchte. Das macht einen wirklich frei. Oder wie Jakobus auch sagt, das macht einen glücklich. Also du wirst dadurch in deinem Tun glückselig sein. Und das heißt wieder, wie wir es vor ein paar Wochen schon hatten, du wirst so leben, dass du dich wirklich glücklich schätzen kannst. Glückselig heißt, du kannst dich glücklich schätzen. Also wenn du selbst treu mit deinem Gott lebst, dann hast du alles, was du tun sollst. Und dann musst du dich nicht noch von Anforderungen anderer oder Ansprüchen an dich kirre machen lassen. Mehr Glück wirst du nicht finden, als wenn du mit Gott im Reinen bist und du mit Gott im Reinen lebst. Und für Jakobus ist das wirklich keine egoistische oder ungeistliche Motivation, sondern er sagt, lebe nach dem Wort Gottes und das für dein eigenes Wohl. Damit wirst du glücklich. Es wird damit nicht alles besser oder sich immer alles gut und angenehm anfühlen. Aber du wirst göttlichen Frieden erleben können, weil du weißt, ich bin mit dem allmächtigen Gott im Reinen. Und er sieht in mir seinen geliebten Sohn, den er für mich gab. Und mein Leben kommt immer mehr in Übereinstimmung mit ihm und seiner Gnade. Und mehr Frieden und mehr Glück wirst du durch nichts in dieser Welt finden können. Also sei ein Täter dieses Wortes. Schau dir genau an, welche Vollkommenheit du hierin findest. Und lass es dir nicht nehmen, in dem, was du dabei tust, glücklich zu sein. Bibellesen mit der Gnade im Fokus führt zu Taten und Veränderungen, die dich und mich glücklich machen und die uns helfen, Sünde, die uns schadet, hinter uns zu lassen. Deshalb handle mit der Gnade. Ein Aspekt der Gnade ist, dass sie uns motiviert, ist eine motivierende Gnade, weil Gott uns zusagt, dass er für uns ist und weil er gezeigt hat, dass man über Sünde siegreich sein kann. Es ist möglich, ein Leben zu führen, wie es gut ist, wie es Segen bringt und wie es Gott ehrt. Deshalb lass dich nicht nur von dieser Gnade berieseln, sondern geh Schritte, die Gott dir aus Gnade in seinem Wort sagt. Öffne dich Gott, er meint es gut mit dir. Sei bereit, Dinge loszulassen und zu ändern, wenn du erkannt hast, dass sie gegen Gott sind und dass sie dir oder anderen Schaden bringen. Lebe du nach dem, was dein Gott von dir möchte. Und lass dir es nicht nehmen, darin zufrieden zu sein. Und du darfst Fehler dabei machen. Er ist gnädig und ist geduldig mit dir. Darauf baut alles andere auf. Und die Gnade, die uns aus dem Wort Gottes entgegenkommt, die betrifft jetzt aber nicht nur, wie wir selbst leben, sondern das hat dann auch Auswirkungen darauf, wie wir mit anderen umgehen sollen. Also der erste Punkt war jetzt sozusagen die Grundlage dafür, was es dann auch dafür heißt, wenn wir die Bibel in unsere Beziehungen mit reinbringen. Und das ist unser zweiter Punkt, den habe ich genannt, Liebe mit der Gnade. Und da kommt ein nächster Abschnitt bei Jakobus, wo er auch wieder über das Wort Gottes was sagt. Und zwar sagt er da in Kapitel 2, Vers 8, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Also er sagt, wie es Jesus auch gesagt hat, was das wichtigste Gesetz ist. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr das tut, macht ihr das Richtige. Und natürlich gehört dazu auch die Liebe zu Gott. Auch das sagt Jesus, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und Jakobus sagt das hier auch, und zwar indem er sagt, das Gesetz der Nächstenliebe soll nach der Schrift erfüllt werden. Also wenn man den Nächsten liebt, aber Gott nicht liebt, damit erfüllt man Gottes Wille noch nicht automatisch, weil es nicht nach der Schrift ist, also nicht auf biblische Weise. Es fehlt etwas. Es fehlt vor allem, dass man das Evangelium von der Gnade nicht mit einbezieht. Es fehlt, dass man Gott mit einbezieht, von dem alle Liebe kommt und den jeder Mensch braucht und es gut ist, wenn jemand bei Gott ist. Nur mit Liebe zu Gott kann man seinem Nächsten wirklich was Gutes tun. Das heißt, ihn lieben. Und es geht aber auch nicht, dass man Gott liebt und dabei seinen Nächsten nicht liebt. Beides gehört zusammen, weil auch Gott meinen Nächsten liebt. Und er mir sagt, dass auch ich ihn lieben soll. Also es gehört zusammen, Gott lieben und den Nächsten lieben. Und an diesen beiden hängt alles andere. Und Jakobus sagt dann weiter, und diese Verse überspringen wir, das Wort Gottes ist eine Ganzheit und du hast letztendlich immer irgendwo was, wo du noch was falsch machst und was lernen kannst. Und wir haben sowieso nur eine Chance dadurch, weil Gott mit uns persönlich gnädig ist. Und das ist ganz egal, wie es bei den anderen aussieht. Und deshalb sagt er dann in Vers 12, er redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Also hier haben wir wieder das Gesetz der Freiheit, das Kapitel 1. Das Gesetz Jesu, das uns sagt, er befreit uns aus Gnade von der Sünde. Das ist das, was uns richtet. Daran hängt, wie Gott über unser Leben urteilt und entscheidet. Wir werden von Gott nicht beurteilt nach dem, was wir getan haben. Dann hätten wir für unsere Sünde gerechte Strafe bekommen, weil wir alle gegenüber einem unendlich heiligen und herrlichen Gott moralisch nicht gut aussehen. Sondern wir werden aber von Gott beurteilt nach dem, was Jesus stellvertretend für uns getan hat. Wenn wir das für uns in Anspruch genommen haben und es für uns in Anspruch nehmen. Dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist und dass sein vollkommenes Leben gilt, als hätten wir so gelebt. Damit behandelt uns Gott barmherzig und gnädig. Er gibt uns nicht das, was wir verdient hätten, sondern er gibt uns so viel mehr, ohne dass wir es auch nur im Ansatz verdient haben. Und entsprechend sollen auch wir reden und handeln. Und entsprechend auch miteinander unterwegs sein, eben mit Barmherzigkeit. Wenn wir dem anderen gegenüber nicht barmherzig sind, dann heißt das, dass wir nicht wirklich verstanden haben, wie sehr auch wir von Gottes Barmherzigkeit abhängen. Also willst du gerecht behandelt werden von Gott? Willst du von Gott das bekommen, was du dir im Leben verdient hast? Behandle andere auch barmherzig, weil du weißt, es ist besser, so behandelt zu werden. Und auch du musst von Gott so behandelt werden, um eine Chance zu haben. Was heißt barmherzig sein? Barmherzig sein heißt, dem anderen die Hilfe geben, die er braucht, ganz egal, was die Gründe sind, warum er in dieser Not ist und warum er diese Hilfe braucht. Es kann bedeuten, der andere strauchelt im Glaubensleben. Es kann bedeuten, der andere braucht einen Freund, braucht Gemeinschaft, braucht Ausrichtung auf Gott. Manchmal vielleicht auch körperliche Hilfe, die er braucht. Hab da grundsätzlich eine Haltung der Barmherzigkeit und der Hilfsbereitschaft. Ganz egal, was die Gründe dafür sind, warum er in dieser Not ist. Und hab vor allem im Blick, was für verschiedene Nöte der andere wirklich haben kann und was er tatsächlich für Nöte hat. Hab das im Blick. Und zwar ohne, dass du ihm Vorwürfe machst oder du sofort mit der Sündenkeule kommst. Du ihm direkt unterstellst, dass da irgendwo Sünde in seinem Leben ist. Letztlich geht es darum, das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben, dich selbst, das zu erfüllen und das eben gepaart mit der Liebe zu Gott und gepaart mit seinem Evangelium. Den anderen mit der Bibel zu lieben heißt, das, wo du ihn hinbringen willst, ist zur Gnade Gottes. Zeig ihm diese Gnade. Ihr beide braucht diese Gnade. Deshalb komm nicht mit der Sündenkeule, sondern weise ihn hin auf die Gnade. Das Wort Gottes lehrt dich zu lieben Und es lehrt dich, barmherzig zu sein, weil du erkannt hast, dass Gott auch dich so behandelt. Bibellesen mit dem Fokus auf die Gnade führt zu einem Leben in Liebe und Barmherzigkeit. Der Mann, bei dem ich das gesehen habe, wie bisher bei keinem anderen, ist Roger Pugh. Ich habe schon ein paar Mal von Roger Pugh erzählt. Roger Pugh ist Amerikaner und er lebte als Gemeindegründer und als Pastor hier in Deutschland. Später war er zusätzlich vor allem noch Bibelschullehrer. Also er war ein Mann, der sehr fest im Wort Gottes verwurzelt ist. Er hat das Wort Gottes geliebt und konnte sich da auch wirklich tief rein vergraben. Und gleichzeitig hatte er so eine große Sehnsucht nach Gottes Wirken in seinem Leben und in seinem Herzen. Und er war auch den Menschen so zugewandt und so interessiert an ihnen. Mit dem, was er sagte und was er tat, das hat man gemerkt oder war so einfach so, er wollte den Menschen um sich herum wirklich durch und durch Gutes. Und Roger Pugh hat dieses wunderschöne Lebensmotto. Sein Lebensmotto ist, was er sich vornimmt für sich, für sein ganzes Leben, liebe Gott und liebe die Menschen und hilf Menschen, Gott zu lieben und die Menschen zu lieben. Liebe Gott und liebe die Menschen und hilf anderen Menschen, das auch zu tun, Gott zu lieben und die Menschen zu lieben. Kann es eine edlere und schönere Lebensaufgabe geben? Wenn du Jesus Nachfolger bist, wäre das nicht ein tolles Lebensmotto? Auch für dich. Etwas, was dir stets vor Augen hält, was das Wichtigste ist. Und was dir gleichzeitig vor Augen hält, wo es herkommt. Und auf welchem Fundament du stehst. Dem Wort Gottes. Es kommt aus dem Wort Gottes, es kommt von Jesus, deinem Herr und Heiland. Eben, es geht um das Wort Gottes mit der Gnade von Jesus im Mittelpunkt. Das macht den Unterschied in deinem Leben. Und es wird auch den Unterschied im Leben deines Nächsten machen. Liebe den anderen, liebe Gott und liebe den anderen mit Gnade. Und dann wird es am Ende bei Jakobus nochmal grundsätzlich, und es geht aber auch weiter darum, was das für unser Miteinander bedeutet. Das habe ich genannt, oder dazu möchte ich uns auffordern, lebe mit der Gnade. Und da fängt Jakobus wieder an mit dem Wort Gottes, mit der Schrift. Und er zitiert eine Aussage aus der Schrift und sagt, Kapitel 4, Vers 5, oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Also Gott sehnt sich danach, dass unser Geist bei ihm ist, dass wir mit unserem Geist ihn suchen. Er weiß, dass nur er unser Gott sein kann und sein darf. Wenn wir nicht Gott die Nummer eins in unserem Leben sein lassen, dann geht es uns nicht gut. Das weiß Gott. Und deshalb will er das auch für uns, dass wir ihm diesen Platz geben. Und deshalb gilt, er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Es ist das Beste für uns, das zu tun, sich vor Gott zu demütigen und grundsätzlich so zu leben in dieser Demut vor ihm. Weil das ist der richtige Platz für ihn. Er die Nummer eins, er ist Gott und wir sind die Anbeter. Und was passiert, wenn man das tut, ist, er erhöht einen. Er gibt einen Platz in seinen Plan. Oder wie es C.S. Lewis mal sinngemäß gesagt hat, das Merkwürdige ist, dass wenn man sich selbst Gott hingibt, sich dieses Selbst nicht auflöst oder man weniger man selbst ist, sondern Gott in seiner Gnade lässt einen dann wirklich erst finden, wer man selbst ist und mehr selbst sein, als man es vorher war. Also Gott ist es, den wir so sehr brauchen. Deshalb ist es nur angemessen, für uns diese Sehnsucht nach ihm zu haben und alles von ihm zu erwarten. Das ist auch wieder dieses Thema aus dem ersten Punkt, in Gott glücklich zu sein. Glücklich zu sein, wenn man mit ihm im Reinen ist, glücklich zu sein, wenn man ihm den Platz in seinem Leben gibt, der ihm gehört. Und dann bringt Jakobus wieder das andere mit rein und sagt, Vers 11, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder oder eine Schwester schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Also diese Verse stehen ohne direkte grammatikalische Verbindung zu dem davor. Es gibt hier kein Deshalb, es gibt kein Also, es ist keine Begründung oder Folgerung aus dem davor, sondern einfach nochmal eine Aufforderung. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wenn ihr das tut, richtet ihr euch, ihr verurteilt euch. Und das ist gleichbedeutend mit, man erhebt sich über das Gesetz. Man beurteilt das Gesetz, aber man vergisst, worum es im Gesetz eben vor allem geht. Und dann sollte das eher die Haltung sein, weil es darum auch bei dem Gesetz geht. Wir alle brauchen so sehr Gottes Gnade. Und ich fange bei mir an. Ich will Sehnsucht haben. Sehnsucht nach Gott. Sehnsucht nach seinem Wirken in meinem Leben und in meinem Herzen. Und ja, ich darf und ich soll auch Sehnsucht haben, dass auch andere das haben. Und dass auch sie nach Gottes Willen leben wollen und es auch tun. Ich soll diese Sehnsucht auch für andere haben. Aber eben nicht verurteilend, sondern barmherzig. Wenn sie nicht nach dem Willen Gottes leben oder so, sie nicht diese Sehnsucht haben, glaube ich, sollte ich vor allem denken, schade. Schade, ihnen entgeht selber etwas. Vielleicht brauchen sie Zeit, es zu entdecken. Vielleicht brauchen sie noch mehr Liebe gezeigt. Vielleicht auch von mir. Und ich darf und soll durchaus auch Sorge haben, wenn andere in Sünde leben. Und das ist dabei die erste Wahrheit, die wichtig ist zu beachten. Wie es hier im Text steht, einer ist Gesetzgeber und Richter. Und er kann retten von Sünde und er kann Sünder verderben. Das hat was Ernstes, aber auch was Hoffnungsvolles. Sünde ist erst, wenn sie bei mir da ist, auch wenn sie bei jemand anderem, wenn ich sie bei jemand anderem sehe. Aber was ich immer vor Augen haben muss, Gott ist es, der das richtet. Und was ich auch vor Augen haben muss, bei Gott gibt es so viele Hoffnung für Sünder wie mich. Und es gibt Hoffnung für den, den ich sündigen sehe. Es ist ein Gott, der zu verderben und zu retten vermag. Und dann sollte eben auch das, wie ich den anderen sehe, in der Haltung geschehen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir alle brauchen so sehr die Gnade Gottes. Und ja, wenn bei mir gute Sachen da sind und wenn ich diese Sehnsucht nach Gott habe und dieses Wirken in mir erlebe, dann ist auch das Gnade Gottes und nicht das, was ich mir erarbeitet habe. So wie es Paulus mal sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Er macht mich zu dem, wer ich bin. Also die Bibel richtig anwenden heißt, demütige du dich unter Gott, weil du dadurch seine kostbare Gnade empfangen wirst. Und dann richte nicht den anderen, er untersteht genauso wie du, Gott. Nicht du sollst auf ihn das Gesetz anwenden, sondern du selbst sollst ein Täter des Gesetzes sein, wodurch du ja auch für dich glücklich wirst. Und alles, was du bist und hast, ist Gnade Gottes. Bibellesen soll dich nicht zu einem Richter des Gesetzes machen, der sortiert in Gehorsam und Ungehorsame, sondern das Bibellesen soll dir die Gnade Gottes zeigen. Die Gnade Gottes, zu der wir alle hin müssen. Er ist der, der retten und verderben kann. Und dann möchte ich euch aus meinem Leben erzählen, wie das mal bei mir war. Und zwar war das, als ich an der Bibelschule war. Wir hatten eine Klasse von ungefähr 45 Leuten. Und zwar eine wirklich tolle Klasse. Wir hatten eine gute Klassengemeinschaft, aber es gab auch manche Situationen, die mich echt genervt haben. Und zwar war das, wenn bestimmte Leute, die ich glaube, wir alle so von der Art her kennen, bestimmte Leute, ich will niemanden in Schubladen stecken oder denkt, man kann Menschen nicht in Schubladen stecken, aber so Art von Menschen, so gute Laune Menschen. So Spaßmenschen, die wahnsinnig Freude haben, wenn sie miteinander rumalbern, wenn sie zusammen Späße machen, wenn sie zusammen laut lachen können. Und ich habe sie dafür verachtet. Es hat mich geärgert, wenn sie so viel Spaß zusammen hatten. Und es war gar nicht verkehrt von ihnen. Das waren auch keine ungeistlichen Menschen. Die haben gut mitgemacht, die haben gern Bibel und Theologie studiert. Sie haben darüber geredet, es war ihnen wichtig. Es waren wie auch ernsthafte und leidenschaftliche Jesus-Nachfolger. Aber es hat mich geärgert, wenn sie Spaß hatten. Ich habe sie ein bisschen verachtet und verurteilt und sie für weniger geistlich gehalten als mich. Und dann gab es Unterricht bei Michael Martens über Seelsorge, wo es vor allem um das Herz ging. Und letztendlich auch wieder ganz stark mit diesem Blick, okay, wie bringen wir die Bibel an unser eigenes Herz heran und wie kriegen wir aus dem Herzen raus, was aber sonst noch drin ist. Man musste sich da in dem Unterricht oder dann auch in den Aufgaben, die man hatte, sehr viel selbst reflektieren, Tagebuch des Herzens schreiben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Tagebuch des Herzens ist, okay, du schaust dir wiederkehrende Situationen in deinem Leben an, schaust da, okay, was ist da passiert, wie interpretierst du diese Situation, was für Schlüsse ziehst du dann daraus und was tust du danach letztendlich, wie reagierst du letztendlich darauf. Und dann sollte man vor allem auch schauen, was ist die tiefer liegende Motivation in dieser ganzen kurzen Episode, in dieser Situation. Und das eben wiederkehren und dann, okay, was ist wohl das tiefer liegende Motiv dabei in dem Herzen. Und da habe ich gemerkt, dass ich sie verachte und dass ich mich dann irgendwie von ihnen zurückziehe, ich lieber allein für mich bin, alleine geistlich bin, dass ich sie verachte und mich dann zurückziehe, das ist eigentlich nur Neid. Und es ist, weil ich mich dabei ausgegrenzt fühle. Und so begann es, dass ich oder eher Gott in diesem Bereich echt stark an mir arbeiten musste. Ich musste daran arbeiten, zu lernen, wie Gott mich sieht, zu akzeptieren, dass ich nicht von Natur aus gesellig oder initiativ bin und dass aber er das Urteil über mich spricht. Ich musste lernen, mich freuen zu können, wenn andere Freude haben und wenn es ihnen gut geht, selbst wenn ich kein Teil davon bin. Und ich musste bessere Erkenntnisse darüber gewinnen, was Gemeinschaft wirklich ist, was Gemeinschaft ausmacht und was auch ich anderen geben kann. Und das waren alles wunderbare Lektionen. Es ist hart, Gott an sich arbeiten zu lassen, das ist bei dir nicht anders als bei mir, aber es ist heilsam, weil er dich und mich mit Gnade sieht, weil er dich und mich mit Gnade behandelt. Deshalb lasst uns selber für uns Sehnsucht haben nach Gottes Wirken an dem eigenen Herzen. Und lasst uns das auch füreinander wünschen. Durch die Bibel kommt das, wenn wir im Fokus haben, was auch in der Bibel der Fokus ist, seine herrliche Gnade. Dass er uns aus Gnade völlig unverdient mit hineinnimmt in seine Herrlichkeit. Und er uns verwandelt in das Bild seines lieben Sohnes. Wir bekommen nicht das, was wir eigentlich verdient hätten, sondern das, was er uns aus komplett freier Liebe einfach schenkt. Sich selbst. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, wir bei Gott, dem dreieinigen Gott, jetzt und in Ewigkeit. Deshalb handle mit der Gnade, liebe mit der Gnade und lebe mit der Gnade. Möge Gott dich und mich dabei segnen. Amen. Es gibt einen Artikel, an den ich denken musste bei der Predigtvorbereitung, vor allem zum letzten Punkt. Der Artikel heißt Urteile vom Besten ausgehend. Dann gibt es noch einen Untertitel. Und in diesem Artikel ist am Ende ein Gebet. Und dieses Gebet möchte ich gerne einmal beten, für mich, für uns. Und ihr könnt gerne im Stillen, im Herzen dieses Gebet zu unserem Gott mitbeten. Lasst uns beten. Hilf mir, recht zu urteilen. Herr, hilf mir, andere zu beurteilen, wie ich will, dass sie mich beurteilen. Wohltätig, nicht kritisch, privat, nicht öffentlich, vorsichtig, nicht zu hart, in Demut, nicht in Stolz. Hilf mir, das Beste über andere zu glauben, bis sich die Fakten als anderslautend erweisen, nichts zu vermuten, alle Seiten der Geschichte zu durchleuchten und niemand zu verurteilen, bis ich den Balken aus meinem eigenen Auge entfernt habe. Möge ich nie nur das Gesetz vorbringen, um Fehler zu finden und zu verdammen. Hilf mir immer, das Evangelium zu bringen, um Hoffnung und Befreiung zu geben, wie du, mein Richter und Freund, so gnädig für mich getan hast. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch eine gesegnete Woche und einen gesegneten Sonntag, vor allem den Junggesellenabschieden, Junggesellinnenabschieden, und möchte uns gern noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.